Ich weiss nicht, wie lange dass wir dran sind, David. Schon wirklich lang. Und heute kommen wir zum Schluss von David. Ich glaube, heute kommen wir wirklich tatsächlich dorthin, wo wir die Geschichte von David abschließen. Und zum Schluss noch einmal, von mir ist es eine ganz interessante Episode, wo die Hochs und Tiefs so von diesem Mann innerhalb von ein paar Monaten einfach noch einmal abreisst und wie er auch mit dem umgegangen ist. Ich will mit euch eine Geschichte anschauen, wo eigentlich die letzte grosse Aktivität von David war, bevor er nachher alles an Salomo davon übertragen hat. Und es ist auch interessant, die Geschichte ist an zwei Orten sehr ausführlich abgebildet. So wie in 2. Samuel 24, 1. Chronik 21, ist eine Geschichte von David, wo wir eine Herausforderung erlebt und die Herausforderung nachher entsprechend weitergeht. Und ich werde bewusst die zwei Anfänge lesen und ich werde auch zu dem Anfang nicht eine abschließende Antwort geben, weil ich selber noch überlegen bin, was ich davon soll halten. Es heisst hier, 2. Samuel 24, 1, und der Zorn des Herrn brannte abermals gegen Israel und er reizte David gegen das Volk und sprach, geh hin, zähle Israel und Juda. Das ist eine ganz, ganz spannende Aussage. Ich fand, ja, aber jetzt, ich habe lieber den Anfang als 1. Chronik 21. Das war einfacher von mir aus gesehen. Das ist für mich, jetzt noch nicht zu verstehen. Gleiche Geschichte, der Anfang von dieser Geschichte. Und der Satan stellte sich gegen Israel und reizte David, dass er Israel zählen ließe. Die gleiche Geschichte, der gleiche Anfang. Eines heisst es, und der Satan stellte sich gegen Israel und reizte David, dass er Israel zählen ließe. Im Antwort steht, und der Zorn des Herrn brannte abermals. Das. Und immer schon, immer wieder, und das ist mir aufgefallen, als ich das gelesen habe, immer wieder Gedanken, ja jetzt aber, wie ist jetzt das? Und mir ist natürlich ein Stück weit auch in die Geschichte von Hiob in Sinn gekommen. Wir dürfen nicht vergessen, es ist ja nicht ein richtiges Zusammenspiel, aber es ist schon etwas, das natürlich funktioniert zwischen dem Herr und dem Teufel. Der Herr ist der Herr und der Teufel ist der Teufel. Und der Teufel nimmt jeden Raum, den er nehmen kann. Und der Herr gibt Raum oder gibt nicht Raum. Das ist wichtig. Der Herr hat hier Raum gegeben, wie beim Hiob auch, hat Raum gegeben, damit der Teufel etwas hat können bewirken. Und die Geschichte fängt ganz, ganz böse an, hat aber ein ganz spannendes Ende. Und ich will das Ende jetzt nicht vorwegnehmen, sondern will das dann im Verlauf von Geschichten, die wir heute anschauen, mit nach anschauen, was passiert aus so etwas heraus. Und das hat mich absolut fasziniert wieder einmal. Und das ist für mich gesamthaft gesehen der spannendste Gedanke zu dieser Geschichte und der wird euch dann wirklich auch mitgeben, dass ihr den mitnehmt, wenn irgendeine Krise oder eine Herausforderung oder etwas kommt und das passiert. Oder? Und der Zorn vom Herrn, der ist auch real, das ist auch wichtig. Der Herr hat seinen Zorn gegenüber der Sünde und gegenüber den Verfehlungen der Menschen. Und die müssen gesühnt werden. Das haben wir festgestellt. Jesus Christus ist für uns gestorben. Und im Alten Testament hat es so Sühneopfer müssen geben. Und der Zorn vom Herrn, der ist einfach etwas, wo gegenüber der Sünde einfach da ist. Gegenüber den Verfehlungen. Und Israel hat auch dann noch, auch unter dem David, gewisse Sachen immer noch gemacht, die nicht gut waren. Und der Herr hat einfach gefunden, ich lasse jetzt mal wieder etwas im Raum und schaue, was passiert. Und der David, aus was für Motiv habe ich mich gefragt? Ich habe gesagt, ja, ist es ein Stück weit Stolz gewesen, wollen zu wissen, wie viel in meinem Reich ist. Zu wissen, hey, ich bin jetzt König von einem Reich. Wie gross ist mein Reich? Und ich weiss nicht, ob der Movie gesehen hat, The Devil's Advocate. Es ist ziemlich ein grobes Movie und gleich hat es eine Dynamik drin, die ich ganz faszinierend finde, wo eine Person den Teufel darstellt, und primär über den Stolz von Menschen immer wieder dazu bringt, ganz grobe Sachen zu machen. Und der grösste vom Movie spielt sich ihre Gedankenwelt von einer Person ab, wo genau das passiert, wo sie Hochmut im Raum gibt und er will mehr Macht gewinnen. Und fast am Schluss sagt er Nein zum Ganzen und er platzt dem Teufel seinen ganzen Plan, wo er will, jemanden missbrauchen, für eben die Welt negativ zu beeinflussen. Und nachher, gerade vorletzter Satz, mehr oder weniger vom Movie, sagt der Mensch nachher, der Nein sagt, im Stil etwas, aber ich bin mir zu gut für das, ich schaffe es dir doch noch. Und dann kommt der Teufel und sagt, Eitelkeit ist meine Lieblingssünde. Und das ist, da muss ich sagen, das ist so ein Punkt, wo mir von diesem Movie geblieben ist, wo ich merke, über den Stolz und über die Minderwertigkeit kannst du den Menschen so schnell holen. Und ich habe das Gefühl, auch hier, der David war ein Mensch wie wir auch. Der David hat viel erreicht. Und der Herr hat ihm Ruhe gegeben in seinem Reich. Und ich kann mir gut vorstellen, also mir ging es so. Auch wenn ich versuche, die möglichst anständig zu sein, irgendwann kommt, ja, aber was habe ich jetzt erreicht? Wie gross ist mein Volk? Wie viel gehört mir jetzt? Über wie viel herrsche ich? Und darum denke ich, ist der Ansatzpunkt, der hier gewählt wird, so ein ganz, ganz typischer, wo ich merke, wo mir persönlich, wenn wir etwas erreicht haben, in der Kürze auch drauf getöpft werden. Ich merke es für mich immer wieder persönlich. Ja, Marc, was hast du alles erreicht? Und wie gehst du jetzt? Bist du stolz drauf und sagst, ich habe das selber erarbeitet und schaust, dass du noch mehr gewinnen kannst? Oder sagst du danke vielmal für alles, was du bekommen hast und bist wirklich dankbar, dass der Herr das gegeben hat? Und das ist schon, denke ich, ein Ansatzpunkt, der uns Menschen sehr schnell passiert. Oder? Und jetzt kommt der Anfang von dieser Geschichte aufgrund von dieser Initiation. Und der König geht dann zum Joab, wieder der Joab, wir haben letztes Mal relativ viel über Joab geredet, und sagt, Gang! Und zähl mir mein Volk. Und jetzt kommt Joab seine Antwort. Und Joab sagt zum König, der Herr, dein Gott, tut diesem Volk, wie es jetzt ist, noch 100-mal so viel hinzu, dass mein Herr, der König, seiner Augen Lust daran habe. Aber warum verlangt es, meinen Herrn, dem König, solches zu tun? Der Joab stellt zu Recht dem David seine Idee in Frage. Und sagt, hey, weißt du was, David, du kannst gerne noch 100-mal mehr Leute haben. Aber warum machst du das? Und in der Chronik heisst es noch ein bisschen ausführlicher, da heisst, der Herr tut zu seinem Volk, wie es jetzt ist, 100-mal hinzu, gleich viel immer noch, aber mein Herr und König, sie sind nicht alle meinen Herrn untertan. Warum fragt denn mein Herr danach? Warum soll eine Schuld auf Israel kommen? Also sogar noch präzise. Warum willst du die versündigen in dem Inn, oder? Und dann heisst es, aber das Königswort stand fest gegen Joab. Auf gut Deutsch, der König hat gesagt, du machst. Oder? Und dann geht der Joab und zieht durch ganz Juda und Israel und zählt das Volk. Und mich hat ja schockiert. Mal schauen, welcher Vers das ist. Da. Vers 8, 2. Samuel 24. So durchzogen sie das ganze Land und kamen nach 9 Monaten und 20 Tagen nach Jerusalem zurück. Der Joab ist 9 Monate lang und 20 Tage, eine Schwangerschaft mehr oder weniger, ist die ganze Zeit durch Juda und Israel durchgelaufen und hat jeden einzelnen Knochen gezählt. Nicht ganz jeden einzelnen. Das ist interessant. Und hat dann rapportiert, so viele Leute hast du in deinem Reich. Oder? Und der König hat Levi aber und Benjamin zählt er nicht, denn Joab war das Königswort ein Gräuel. Und der Joab hat ja zweimal daneben gehauen. Wirklich, er hat das vor 2 Wochen, dass er 2 Männer, die er nicht unbedingt umgebracht hat, aber er hat extrem viel David geholfen. Und auch hier wäre Joab seine Linie die richtige gewesen. Man hätte das nicht sollen machen. Und er hat gefunden, ja, wenn ich diesen Teil nicht mache, also es ist schon sonst daneben. Das kann ich jetzt wirklich einfach sein, oder? Und so kommt dann die Information, du hast etwa 1,2 bis 1,5 Millionen Leute, Männer, bloß Frau, bloß Kind, in deinem, also 1,2 Millionen streitbare Männer in deinem Königreich, plus nachher alle anderen, die dazugehören, die Alten, die Jungen, die Kinder, die Frauen und so weiter, also ein Haufen Leute, x Millionen Leute in dem Sinn, oder? Das ist dein Königreich. Und es sind schon relativ viele Leute. Ja, das ist ein grosses Reich, im Personal, mit Anzahl Menschen in dem Sinn. Das ist das Rechtsvolk. Und nachher kommt er zurück und erzählt das. Und Heißt es in einem Vers 10, 2. Samuel, aber das Herz schlug David, nachdem das Volk gezählt war. Und David sprach zu ihm, ich habe schwer gesündigt, dass ich das getan habe. Und nun, Herr, nimm weg die Schuld deines Knechtes, denn ich habe sehr töricht getan. Und da kommt wieder eine so eine Aussage, wo die Formulierung bestätigt, dass der Mann David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Er hat wirklich erkannt, das war jetzt wirklich dumm gewesen. Das hätte ich auf keinen Fall machen sollen. Auf gar keinen Fall. Oder? Und für mich ist auch interessant, wenn ein Mensch zum Punkt kommt und sieht, dass er etwas falsch gemacht hat, wird der Herr nie warten und denken, jetzt lassen wir ihn noch klar schmoren. bleibt recht ernst, sondern reagiert sofort. Oder? Und als David am Morgen aufstand, oder? Kam des Herrn Wort zu Gad, dem Propheten Davids Seher. Am nächsten Tag bereits. Nach der Erkenntnis kommt dem Herr seine Antwort. Und dem Herr seine Antwort ist folgende. Du weißt, das hättest du nicht machen sollen. Und ich gebe dir jetzt drei Strafen, die du kannst auslesen kannst. Du kannst auslesen, was für Konsequenzen dein Handeln soll haben. Und das hat mich schon noch irgendwie sehr angestoßen von, ja, warum gibt er jetzt mit einer Auswahl? Und die Auswahl war folgende. Unmöglich natürlich. Willst du, dass 3 Jahre lang Hungersnot in deinem Land kommt? Oder dass du 3 Monate vor deinen Widersachen fliehen musst und sie dich verfolgen? Oder dass 3 Tage Pest in deinem Lande ist? So bedenke nun wohl, was ich antworten soll dem, der mich gesandt hat. Das war im Gott sein Wort, David. 3 Jahre abhängig von den Umständen. Hungersnot. 3 Monate abhängig von den Finden. Oder 3 Tage eine Konsequenz vom Herrn. Das war die Auswahl. Und der David überlegt sich das. Und die Antwort von David durch mich extrem spannend. David sprach zu Gad, 1. Chronik 21, 13, mir ist sehr Angst, doch ich will in die Hand des Herrn fallen, denn seine Barmherzigkeit ist sehr groß, aber ich will nicht in Menschenhände fallen. Er nimmt Konsequenz vom Herrn und nicht die von den Umständen oder von den Menschen, sondern die vom Herrn. Weil er weiss, ich habe einen Fehler gemacht. Und ich muss Konsequenzen tragen für das. Aber ich will die Konsequenz, die vom Herrn kommt. Weil ich weiss, er wird barmherzig und gnädig sein. Menschen, die versäckeln mich sowieso. Und die Umstände, dass sie Umstände, die kann ich auch nicht wirklich beeinflussen. Aber der Herr, der weiss ich, wie er ist. Und sagt, ich will in die Hand vom Herrn fallen. In dieser Situation. Und das ist das, was er sagt, oder? Und die Konsequenz ist brutal, oder? Da ließ der Herr eine Pest über Israel kommen, sodass 70.000 Menschen aus Israel starben. 70.000 Menschen sind gestorben aufgrund von dieser Dummheit von David. Das ist eine wahnsinnige Konsequenz. Das ist eine wahnsinnige Konsequenz. Der David war König über x Millionen Leute. Wenn man das jetzt, versteht mich nicht falsch, wenn ich das so sage, wenn man das jetzt in Relation setzt, ist ein kleiner Prozentsatz, was ausmacht. Ich versuche das jetzt nur als Relation, damit, wenn wir das versuchen, auf uns Menschen abzubrechen, eine Handlung von uns, die Konsequenzen hat, die wirklich gravierend sind, ist gleich noch ein kleiner Teil von dem, was unser Leben ausmacht. Oder? Das Volk Israel ist ein Bild für ein ganzes Menschenleben. Aber eine Konsequenz von der Sünde kann sein, dass wirklich ein Teil von uns abstirbt. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Dass es Bereiche gibt, die einfach absterben und wir wissen, das ist dann der Veranstaltung. Oder? Das ist eigentlich fertig. In diesem Bereich muss ich nicht meinen, ich könnte noch irgendetwas bewirken. 70.000 Menschen sterben. Oder der David kommt dann zum Herr, weil es geht dann noch weiter, sorry, kommt in der Situation zum Herrn, wo er sieht, dass der Engel vom Herrn zu Jerusalem steht. Mit seinem Schwert. Und dann hat der Herr gesehen, ups, hast du gesehen, das ist die Konsequenz, die du hast. Und er sprach zum Engel, der das Verderben anrichtete, es ist genug, lass deine Hand ab. Der Engel des Herrn aber stand bei der Tenne Araunas, des Jebusiters. Und dann hat David die Augen aufgehängt und gesagt, Herr, warum strafst du mein Volk? Ich bin es doch gewesen. Ich bin doch schon gewesen. Komm doch mit dieser Strafe auf mich und auf mein Haus. Und nicht auf mein Volk. Und es kommt wieder ein Movie in diesem Zusammenhang. King Arthur, am Schluss ist ein Kampf und der König Arthur, bevor er König wird, hat damals noch 6 Ritter, die mit ihm unterwegs sind. Und er sagt im Vorfeld, wenn der Kampf, wo es darum geht, das Leben soll kosten, soll es mein sein und nicht das von dieser Person. Und gleich kostet es das Leben von dieser Person. Und nicht sein. Und er wird König. Und so ist es einfach im Leben manchmal. Wir denken gerne, wenn denn etwas, dann das, oder? Aber das Leben läuft halt ein bisschen anders und im Herr sind die Dynamiken auch ein bisschen anders, als wir das denken. Und wenn wir irgendeinen Fehler machen, trifft es vielleicht wirklich Menschen, die absolut unschuldig sind. Und es kann bei uns so sein, dass Menschen wirklich berechtigt, die absolut unschuldig sind. Und die dann leiden wegen Sachen, die wir gemacht haben. Und hier ist genau gleich, da leiden zu Tode in dem Sinn sogar 70'000 Menschen, die eigentlich nichts dafür können. Und der David sagt, ja, warum die? Ich bin doch der gewesen, oder? Und er bittet dann für sein Volk. Und es hört ja dann aufgehört von dem her. Und das ist die Situation, der David macht eine Dummheit aufgrund von, was auch immer, sagen wir mal, seinem Stolz ein Stück weit. Es hat Konsequenzen, die sind gross. Und jetzt fasziniert mich, was aus dieser Geschichte wird. Es ist gestanden, der Engel vom Herr ist bei der Tenne Araunas gestanden. Und dann sagt der Herr zum David, jetzt gehst du dort her und baust mir dort einen Altar. Dass du siehst, dass ich jetzt einmal mehr gnädig war, weil ich jetzt aufgehört mit all dem, was eine Konsequenz ist für einen Fehler, den du gemacht hast. Der David geht dort her und der Arauna und seine Leute sind am Dröschen, am Arbeiten und dann kommt der David und der König mit seinem Gefolge und der Arauna wieder natürlich Riesenstress. Was will der Mann von mir? Oder? Der König von Israel, König über eben x Millionen Leute, kommt zu mir. Und der David sagt, was? Ich hätte gerne den Platz von deiner Tenne, dort wo deine Schür steht, dass ich dort dem Herrn einen Altar baue. Und ich will es wirklich komplett abkaufen. Und der Anna sagt, weißt du was, König, du kannst nehmen, was du willst, es ist deins. Und dann sagt der David, nein, in dem Fall nicht. Ich will dir das voll zahlen, was es wert ist. Und ich habe geschrieben, der David macht keinen Kuhhandel. Er macht dort wirklich keinen Kuhhandel. Er hätte das Ding gratis nehmen können. Nein, er sagt, ich will, wenn ich dem Herrn einen Altar bauen soll, dann will ich auch diesen Teil Preis zahlen, das ist ein kleiner in dem Sinne, oder diesen Preis zahlen, für dort, wenn der Altar bauen soll. Selbst wenn ich es gratis bekomme, ich will etwas geben dafür. So viel, wie es wert ist. Und er kauft nachher Arauna die Schür und den Platz ab und hat ihm einen Altar gemacht, dem Herr, und hat Brand- und Dankopfer dargebracht. Und er heisst es, und der Herr gebot dem Engel, dass er sein Schwert in seine Scheide stecke. Nachher, ganz fertig gewesen. Der Engel ist durchgestanden und hat immer noch das Schwert in den Finger gehabt, über Jerusalem. Der David hat den Altar gebaut, hat Brand- und Dankopfer dargebracht. Er hat Buße da. Er hat nicht nur Zünder gehabt, sondern hat auch Buße da, so wie der Herr wollte. Und dann hat es gekehrt. Wenn jemand eine neutestamentliche Stelle dazu braucht, wo das in einem Vers abschnitt, weil es da in einem Kapitel war, Das ist noch gäbig. Manchmal sind im Neuen Testament so gute Zusammenfassungen. Jakobus 5,16 heisst es. Bekennt also einander eure Sünden und betet für einander, dass sie gesund werden. Sogar nur ein halber Vers. Das ist genau das. Bekennt die Sünden, betet für einander, dass sie gesund werden. Das ist genau das, was passiert ist. Er hat die Sünden bekannt, hat Buße da, hat ein Opfer gebracht, hat betet dort und das Volk ist wieder gesund worden. Der Engel ist gegangen und hat sein Urteil nicht mehr weitergezogen. Oder? Damals, als David sah, dass ihn der Herr erhört hatte auf der Teneraunas des Jebusites und er dort Opfer darbrachte, aber die Wohnung des Herrn, die Mose in der Wüste gemacht hatte, und der Brandopferaltar war zu der Zeit auf der Höhe bei Gibeon. David aber konnte nicht hingehen und vor ihm treten, um Gott zu befragen. So erschrocken war er vor dem Schwert des Engels des Herrn. Da sprach David, hier soll das Haus Gottes des Herrn sein und dies der Altar für die Brandopfer Israels. Die Geschichte fängt katastrophal an. Und was ist das Ziel? Und das ist so etwas Faszinierendes, wo mir wieder eine Größe vom Herzen zeigt. Der Herr, und das ist so, wie die Absicht überschrieben, der Herr zeigt durch diese Situation dem David, wo er sein Tempel will. Wir haben kein Konzept, keine Fähigkeit zu erfassen, was der Herr fähig ist zu machen aus Situationen. Der Herr hat dem David den Auftrag gegeben, er soll ein Tempel bauen. Also in dem sind der David angefragt und hat gesagt, ja, mach das. Aber der Herr hat dich wollen sagen, wo. Und der Tempel kommt dort her, wo der David Buß tut für seine Sünde. Auf dieser Schür von diesem Mann. Das war das Ziel von dieser Geschichte, dass der Herr dem David sagen kann, wo der Tempel herkommt. Und da muss ich sagen, wir haben keine Ahnung. Wir haben kein Konzept, keine Fähigkeit zu erfassen, was der Herr aus unseren Situationen machen will. Aus einer absoluten Krise bringt er den heiligen Ort her. Der Tempel. Der Tempel, wo nachher zu Jerusalem wird stehen. Und darum fasziniert es mich, wie die Geschichte sich verläuft und wie in diesem Verlauf der David wirklich am Anfang zwar falsch ist, aber er wirklich komplett umkehrt und genau in die Richtung läuft, die der Herr will. Und was daraus entsteht, ist, dass der Herr dem David den Tempelort zeigt. Und sagt, da will ich, dass du den Tempel baust. Und er kommt dorthin und steht nicht dort. Bis schlussendlich 70 nach Christus gewisse Römer kommen und das Ding komplett Boden weg machen, oder? Der Ort ist nach x-hundert Jahren der Ort, wo der Herr in seinem Tempel wohnt und immer wieder zurückkommt. Und warum ist der Ort entstanden? Weil der David aus lauter Stolz sein Volk hat erzählt. Aber er Buße da hat. Und so ist mir so wichtig, dass wir verstehen, wenn wir merken, dass wir einen Fehler gemacht haben, kann aus dem etwas extrem Gutes entstehen. Wenn wir wirklich Buße zum Herrn gehen. Aber das ist entscheidend. Weil David nicht dort wirklich einmal mehr nach dem Herz Gottes, wie er auch beschrieben wird, gehandelt hat. Und der Tempo garantiert nicht, sagt 100% nicht. Jede Wette nicht. Oder? Aber so kommt es nicht zum Punkt, wo der David weiss, da muss ich meinem Sohn sagen, soll er den Tempo bauen. Und wenn ihr etwas mitnehmt von heute, dann einfach am liebsten das, selbst aus unserem grössten, und das ist natürlich, das ist die gröbste Konsequenz, die ich im Leben von David sehe. Einmal dreimal ermordet, das war völlig daneben gewesen. Klar, schon Söhne sind okay, aber wirklich eine grobe Konsequenz für sein Handeln, neben dem, dass er 3-4 Söhne verloren hat, das ist schon wichtig. 70'000 Leute auf einmal sterben aufgrund von seiner Sünde. Aber am Schluss bekommt er das Heiligtum. Aus unserem Zeug raus, wenn wir umkehren, kann der Herr extrem etwas Gutes machen. Und das müssen wir wissen. Weil das gibt uns extrem viel Hoffnung. Aus all dem, was war, kann etwas extrem Gutes entstehen. Und so, So ist dann der Zeitpunkt in dem Sinn, wo eigentlich David seine Regierung wieder am Schluss ist. Er hat den Tempelplatz gefunden, überträgt jetzt den Bau dem Salomo und sagt ihm, was er machen soll. Und ich werde jetzt die Sachen noch ein bisschen anschauen, es ist so interessant, was da alles drin steht, oder? Und wie er wirklich für seinen Sohn einen Platz schafft. Er organisiert Handwerker, er organisiert Material und Zeug und tut seinem Sohn, weil er noch jung ist, einfach alles vorbereiten, was man noch rum kann. Und das ist für mich auch ein absolut perfektes Beispiel für einen guten Leiter, der versucht, seinem Nachfolger alles, was er nur kann, zu machen, um seine Arbeit zu erleichtern. Und Jesaja 22 ist fast das ganze Kapitel so von dem her, oder? Und er rief seinem Sohn, das heißt in Vers 6, und er rief seinen Sohn Salomo und gebot ihm, dem Herrn, dem Gott Israels, ein Haus zu bauen, und sprach ihm, mein Sohn, ich hatte im Sinn, dem Namen des Herrn, meines Gottes, ein Haus zu bauen. Aber das Wort des Herrn kam zu mir, du hast viel Blut vergossen und große Kriege geführt, darum sollst du meinem Namen nicht ein Haus bauen, weil du vor mir so viel Blut auf die Erde vergossen hast. Siehe, der Sohn, der dir geboren werden soll, der wird ein Mann der Ruhe sein, denn ich will ihm Ruhe schaffen vor allen seinen Feinden ringsumher. Er soll Salomo heißen, denn ich will Israel Frieden und Ruhe geben, solange er lebt. Und das wieder für mich spannend. Der David ist wie eine Season in unserem Leben. Und in der Season vom Kriegsführen bauen wir kein Tempo. Das ist spannend. Es passt dem Herrn nicht zusammen. Aber beides ist dran. Beides gehört zu unserem Leben. Zeiten vom Kampf und dann wieder Zeiten von Heiligung. Heiligung, ein frommes Wort, wo alles geschaffen wird, wo wir in Ruhe an Sachen angehen und weiterarbeiten. Oder? Und der Herr sagt einfach, in diesem Kampf finden muss nicht gerade in diesem Bereich arbeiten. Das ist eine Season. Oder ein Bereich, je nachdem, wo es entweder Kampf ist oder ein anderer Ort ist, aber zusammen geht es nicht gleichzeitig. Aber es wird eine Zeit kommen, wo du an dem kannst arbeiten, wenn der Kampf in dem Sinn gekämpft ist und du Ruhe hast in diesem Bereich vorübergehend nachher. Oder? Und so ist eine Grundlage geschaffen, für dass der Salomo einen Tempel bauen kann. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, schon manche Wochen her, als ich gesagt habe, der David hat, nachdem er die Aussage für sich gemacht hat, dass er dem Herrn den Tempel bauen wollte, nur noch ein Ziel gehabt mit der Kriegsbeute, für das Tempel zu brauchen. Vielleicht mögt ihr euch noch erinnern. Und jetzt hier, im Vers 14 von der 1. Chronik 22, sehen wir, was er für eine Kriegsbeute herbeigeschafft hat. Für ein Tempel. Sie, ich habe in meinem Mühsal herbeigeschafft für das Haus, das sind 100.000 Zentner Gold. Das sind 35'000 Kilo. Nein, das stimmt nicht, mehr. 350'000 Kilo Gold. 1000 mal 1000 Zentner Silber, dazu Kupfer und Eisen, das nicht zu wiegen ist. Denn es ist zu viel. Auch Holz und Steine habe ich herbeigeschafft, davon kannst du noch mehr anschaffen. Auch hast du viele Arbeiter, Steinmetzen und Leute, die in Stein und Holz arbeiten und allerlei Meister für jede Arbeit. In Gold, Silber, Kupfer, Eisen, ohne Zahl. So mache dich auf und richte aus, der Herr wird mit dir sein. Und warum bringe ich die Zahlen? Der David hat gesagt, ich will, und das möchte ich erinnern, und er hat so jeder, ich will für meinen Herr etwas machen. Ich will für meinen Herr arbeiten. Ich will für meinen Herr etwas machen. Und für niemand anders. Ich will dem Herr den Tempel bauen. Das war sein Ziel. Und der Herr hat ihm Material gegeben ohne Ende. Wenn ihr das ist gestört, das ist wahnsinnig, die Menge, die davon geredet sind. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Oder? Und das ist das, wo er aus Kriegsbeute aus den verschiedensten Ländern und so weiter und den Kämpfen zusammengesammelt hat. Und zwar nur für den Herrn Tempel zu bauen. Oder? Oder wenn ihr dann, später mal, das machen wir nicht, wenn ihr mal Zeit habt, schaut an, wie beschrieben ist, wie der Tempel aussieht und wie gross er ist. Unglaublich. Unglaubliches Gebäude. Was denkt ihr, warum haben alle späteren Habsüchtigen, Machtsüchtigen, reichtumsüchtigen Leute den Tempel gesucht? Ich weiss, warum ich das lese. Die haben Material gesucht. Wertvolles Material, oder? Es Sie haben ihn nicht gefunden, klar. Ist schon kaputt, ist weg. Und so hat der David schlussendlich ein Leben geführt, das ein Ziel hatte. Ein Herr sein Tempel. Hat für einen Sohn alles vorbereitet, dass er ihn bauen kann. Der Herr hat gesagt, du baust ihn nicht, du hast blutige Hände. Aber dein Sohn wird. Aber er hat seinem Sohn alles zugeschafft, was er nur konnte. Alles zugeschafft, was er nur konnte. Und hat ihm geholfen. Und nachher, 1. Chronik 29, geht es dann noch eine Art als Abschluss dieser Sammlung weiter. Oder? Vers 3. Als Wohlgefallen im Hause meines Gottes aber, und da ich noch eigenes Gut an Gold und Silber habe, gebe ich für das Haus meines Gottes, außer allem, was ich schon zu seinem heiligen Haus beschafft habe, 30.000 Zentner Ophirgold, 7.000 Zentner lauteres Silber, 3.000 Zentner Gold. Aus dem eigenen Besitz. 35.000 Kilo. 7.000 Zentner Silber für die Wände zu überziehen. Damit das so goldig soll, sie goldig werden. Und dann kommt das Volk und sammelt auch noch. Und da kommt Material zusammen auf die unglaublichste Art und Weise. Und darum, wenn man schon nur das anschaut und er schaut, dass der Salomo schlussendlich Häuser baut und noch viel grösser ist als der Tempel. So zum Thema Reichtum vom Normal auf dieser Erde. Das war die ultimative Form gewesen. Fertig. Das ist der Weise und der reichste Max, wie es je gegeben hat. Der Salomo schlussendlich. Aber, warum? Weil der Vater vorbereitet hat. Weil der David ein Ziel gehabt hat. Für den Herr. Und es ist so spannend nachher, wenn wir schauen, das ist die Vorbereitung in materieller Art, oder? Und nachher kommt seine Vorbereitung geistlicher Art. Und die macht er auch natürlich. Und redet mit dem David und sagt ihm verschiedenste Sachen. Mal schauen. 1. Könige 2. Davids letzter Wille und sein Tod. Und da sind wir wirklich am Ende von David. Als die Zeit herbeigekam, dass David sterben sollte, gebot er seinem Sohn Salomon, sprach: Ich gehe hin den Weg aller Welt, so sei getrost und sei ein Mann. Und diene dem Herrn, deinem Gott, dass du wandelst in seinen Wegen und hältst seine Satzungen, Gebote recht in Ordnung, wie geschrieben steht im Gesetz des Mose, damit dir alles gelinge, was du tust, wohin du dich wendest. Damit der Herr sein Wort erfüllt, das er mit mir geredet hat. Und das ist das. Das war sein Wille. Salomo, ein grosses Anliegen habe ich für dich. Tu dem Herr sein Wille. Tu dem Herr sein Wille. Das ist das Wichtigste für dich. Oder? Und dann wird der Herr etwas machen. Werden deine Söhne auf ihre Wege achten, dass sie vor mir in Treue und von ganzem Herzen und von ganzer Seele wandeln, so soll dir es niemals fehlen an einem Mann auf dem Thron Israels. Und jetzt geht es weiter, jetzt kommt sein Rat. Auch weißt du sehr wohl, was mir getan hat, Joab, der Sohn der Zeruja, was er getan hat, den zwei Feldhauptleuten Israels, Abner, dem Sohn Ners, und Amasa, dem Sohn Jethers, wie er sie ermordet hat und sie im Krieg vergossenes Blut im Frieden gerecht und unschuldiges Blut auf den Gürtel seiner Lenden und an die Schuhe seiner Füße gebracht hat. Tu nach deiner Weisheit, dass du seine grauen Haare nicht in Frieden hinunter zu den Toten bringst. Aber den Söhnen Barzillais des Gilealiters sollst du Barmherzigkeit erweisen, dass sie an deinem Tische essen, denn sie taten wohl an mir, als ich vor deinem Bruder Absalom floh. Und siehe, du hast bei dir Shimi, den Sohn Gerars, den Benjaminiter von Bahurim, der mir schändlich fluchte zu der Zeit, als ich nach Manaim ging. Dann aber kam er mit mir entgegen am Jordan, da schwor ich ihm bei dem Herrn und sprach, ich will dich nicht töten mit dem Schwert. Du aber lass ihn nicht frei ausgehen, du bist ein weiser Mann und wirst sehr wohl wissen, was du ihm tun sollst, dass du seine grauen Haare mit Blut hinunter zu den Toten bringst. Also legte sich David zu seinen Pferden und wurde begraben in der Stadt Davids. Die Zeit aber, die David König gewesen war, in Israel sind 40 Jahre, 7 Jahre war er König zu Hebron, 33 Jahre zu Jerusalem. Und Salomo saß aus dem Thron seines Vaters und seine Herrschaft bestand, hatte festen Bestand. Das ist ein David sein Schluss. Er macht alles und sagt nachher am Salomo, weißt du was? Das Wichtigste ist, dass du dem Herrn nachfolgst. Und im Herrn nachfolgen musst du schauen, dass du eine super Organisation in deinem Land hast. Da ist ein Mann, der Joab. Der hat vieles Gutes gemacht, aber das und das hat er gemacht, das ist Blutschuld, die muss weg. Da ist der Shimi, der hat das und das gemacht, das ist nicht gut. Und da ist einer, der Barmherzigkeit da hat an mir. Tu dem auch Barmherzigkeit. Und das ist die Grundlage, wo dann der Salomo drauf anfängt. Und wir werden nächstes Mal den Anfang vom Salomo anschauen. Und dann werden wir wieder auf die Männer zu reden kommen, die vor zwei Wochen davon geredet haben, die bis zum Schluss beim David treu waren. Und das ist das Leben von David. Es ist auf und ab gegangen, aber er hat primär ein Ziel gehabt. Von dem an, wo er gemerkt hat, dass er König, als König bestätigt ist, nur ein Ziel gehabt. Ich will meinem Herr einen Tempel bauen. Das war sein Ziel gewesen. Ich will meinem Herr Platz geben, heisst das. Ich will meinem Herr Platz geben in meinem Leben und in meinem Volk und in meinem Land. Und das ist das, was er gemacht hat. Mit allem, was er konnte. Mit dem Kriegen, mit dem Material, mit dem Rat geben. Und zwischenzeitlich ist zum Teil Zeug schief gegangen. Wirklich schief gegangen. Aber er hat umgekehrt. Und hat ein Leben geführt, das in den grössten Teilen genau das war, was der Herr wollte. Und er hat auch dort, wo er abgestürzt ist, genauso reagiert, wie man muss reagieren, wenn man abstürzt. Weil das gehört zum Leben. Es muss niemand mehr als Überflieger über die Welt gehen. Wir sind Menschen, wir machen Fehler. Und der David ist ein Beispiel, dass Fehler Konsequenzen haben. Aber das haben wir richtig umgehen. Hey, aus der Batseba kommt der Nachkommen, kommt der König, der auf den Thron geht. Und aus seinem Volk selber kommt der Tempel vom Herr. Seine zwei gröbsten Sünden geben seinen Nachfolger und das Heiligtum. Wenn wir nicht verstehen, wie der Herr funktioniert, laufen wir voll daneben. Seine gröbsten Fehler geben seine grössten Segen. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Und so war das Leben ein gesegnetes Leben gewesen. Unglaublichster Art. Aber er hat auch konsequent umgekehrt. Das ist ganz wichtig. Es reicht nicht, oh, wir haben grobe Fehler gemacht, oh, der Herr wird schon etwas machen. Nein. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr gesund werdet. Buß tun und umkehren und füreinander beten. Ohne das geht es nicht. Was hat David gemacht? Er hat seinen Propheten gesagt, und dann, Herr, er ist abtochtisch, aber wieder umgerufen. Und wie ist er umgerufen gekommen? Herrlicher, als er ab ist. Unglaublich. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Dass ein Fehler oder eine Sünde oder eine Verfehlung, die wir machen, nicht das Ende der Fahnenstange ist. Überhaupt nicht. Sondern, dass wenn wir wirklich umkehren, dass der extrem viel daraus machen kann. Und das Paradebeispiel ist der David. Und so haben wir das Leben angeschaut von einem Mann, der wirklich exemplarisch sein kann für uns. Der Mann, wenn wir uns in diesem Mann seine Fußstapfen bewegen, dann sind wir wirklich gut unterwegs. Wir haben lange für das anzuschauen, aber ich merke, es ist absoluter Wert, es ist so viel in diesem Leben drin. Wir werden mit niemandem mehr so lange haben. Das ist ganz klar. Aber er hat uns extrem viel zu sagen. In dem, wie er gelebt hat, wie er seine Situationen gemeistert hat, wie er auch sich bewusst war, schon am Schluss eben, bis zum Schluss, dort hast du noch eine Dreckmocke irgendwo, wo du loswerden musst. Ich sage jetzt nicht, der Mensch ist eine Dreckmocke, aber dort ist etwas passiert, was dreckig ist, was du musst erledigen musst. Der Joab hat etwas gehabt, der Schimi hat etwas gehabt, und wir werden sehen, dass Salomo die Weisheit gehabt, die anderen Sachen auch noch zu identifizieren, bevor er anfängt zu regieren. So hat der David bis zum Schluss wirklich durchgezogen. Und wie das exemplarische König schlussendlich für Israel steht. Ganz klar. Amen.